der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Leute, ab jetzt wird es nur noch heller. Es wird alles nur noch besser.
Ja, herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Heute reden wir über ein ganz bestimmtes Thema, was uns viel umtreibt und worüber wir auch schon ein paar Mal so ein bisschen gesprochen haben. Und heute widmen wir dem Thema eine ganze Folge, nämlich Wut.
Du bist ja direkt voll drin. Wir machen ja Noch so ein Anfangsblabla und so. Hast du Stress?
Nee.
Wir haben ja auf der Arbeit haben wir ja hier so einen Stresstest.
Ja, ich habe sehr schlecht abgeschnitten.
Ich kann gar nicht glauben, wie gut ich abgeschnitten habe.
Ja.
Also meine Selbstwahrnehmung ist schlechter als der Ist-Zustand. Das sind gute Zeichen.
Mhm. Ja, also ich muss definitiv irgendwie, also der Typ von der Krankenkasse, der hier war, der diesen Balance-Check, heißt das, durchgeführt hat, der hat mir doch sehr stark ans Herz gelegt, dass ich ein bisschen mehr so mache mit so Entspannungstechniken und so.
Ja, aber weißt du, das hat er zu mir auch gesagt und mein Wert ist 3-4 Mal so gut wie deiner.
Und ja, ich glaube, bei mir dachte er irgendwie, da sind Hopfen und Malz verloren, da sage ich jetzt einfach meine Standardsätze, weil, genau. Aber vielleicht sind das wirklich einfach Standardsätze, die er zu jeder Person
ja,
sagt.
Ja, ne? Also dann, na, hier hat er mir noch Entspannungstechniken nach Jakobsen und so. Habe ich direkt gesagt, ja, kenne ich alles. Theorie ist mir klar, Praxis fehlt.
Kennst du die wirklich alle? Also ich.
Das, was er mir gesagt hat, kannte ich. Ja, okay. In der Theorie ist mir das bewusst hier, progressive Muskelentspannung und also Gedönse, das kenne ich. Musste in der Schule, wurde ich ja dazu verdonnert, weil ich zu, jetzt kommt gleich wieder Wut, sind wir gleich im Thema, wenn ich direkt hier in Rage mich reden, muss ja jetzt, egal. In der Schule wurde mir ja, wie heißt das hier, wurde so Traumreisen und so macht, wie heißt das denn? Du machst so Traumreisen und, wie heißt denn das?
Ja, ich weiß, was du meinst, so Entspannungs,
Das hat einen Namen. Julian, sag mal, du darfst kurz was sagen. Wie heißt denn das? Alle HörerInnen jetzt so. Es heißt so. Ihr wisst alle, wie es heißt. Traumreisen? Dingensbummens-Training.
Autogenes Training.
Exakt.
Ich war mir gerade unsicher, ob es das ist. Manchmal sage ich so Wörter, die ich so falsch vernetzt habe.
Autogenes Training, 7. Klasse. Meine Lehrerin sagte, sie hat ein bisschen zu viel, was weiß ich was, im Blut. Was haben wir denn hier alle im Blut, wir POC?
Ja, Rhythmus. Ich dachte, wir haben so viel Rhythmus
im Blut. Das Kind hat so viel Rhythmus im Blut, die ist schlecht im Unterricht. Was auch immer, was ich zu viel im Blut hatte. Jedenfalls hatte ich was im Blut und deswegen musste ich autogenes Training machen. Habe ich dann gemacht, 7. Klasse.
Siehst du, ich musste das nicht machen, weil bei mir ist das ja alles intern, ne? Und ich lasse es ja nicht raus. Bei mir ist das, also bei mir brodelt es unter der Oberfläche und niemand, der mich ansieht, würde denken, dass es bei mir innen so aussieht.
Außer der Balance-Check.
Weil da wird ja der Herzschlag gemessen und man kriegt dann am Ohrläppchen so einen Sensor und man muss dann atmen. Und ja, das würde niemand bei mir vermuten, dass ich unter der Oberfläche so.
Siehst du, und bei mir hat man, als ich 13 Jahre alt war, also auch mitten in der Pubertät, mir gesagt, ich hätte was im Blut, dann lag ich da und musste meine Traumreisen am Teppich machen, in so einem dunklen Pausenraum, ich war so bis heute auf so einem Teppich und so und habe mich die ganze Zeit gefragt, was habe ich jetzt im Blut? Und da war bei mir vorbei mit Entspannungsübungen, ne? Das war der Punkt, wo ich abgeschlossen habe damit.
Aber da sind ja wirklich voll im Thema drin, weil Wut und vor allem unterdrückte Wut, ne? Also ich glaube schon, dass ich sehr viel davon immer schon innen hatte, so. Also ich finde das Wort Wut irgendwie passt irgendwie auch nicht so ganz. Kennst du das englische Wort Rage?
Mhm, das passt viel besser.
Rage passt, oder ich hatte so viel, ich habe das immer noch, ne? Und es ist einfach, es wurde mir so eingebläut, dass das nicht gezeigt werden darf.
Ja, ja, ihr müsst auch ihr Gesicht dabei sehen, wenn sie Rage.
Rage.
Ja, es geht um Wut. Und nicht nur wir haben Wut, ihr habt alle Wut, wir haben alle Wut. Wir haben ja in der letzten Folge über den Wahlkampf in Deutschland gesprochen und zur Transparenz. Wir haben immer noch den 14. Januar, an dem wir das hier aufnehmen. Wir nehmen beide Folgen Mitte des Monats aus. Das heißt, wir können, wenn die Folge veröffentlicht wird, Ende Januar, hier nicht sagen, wie es aktuell aussieht. Und wie
aber
viel
darum
Wut,
geht's ja auch gar nicht.
Richtig, wie viel Wut da so. Na, nur vielleicht ist ja jetzt so irgendwas passiert, ne? Also vielleicht hat
Leute, Weide wir müssen das bekehrt. Jetzt ein bisschen, also wir müssen das, die Podcast-Realität jetzt ein bisschen entmystifizieren. Stellt ja. euch vor, wir reden jetzt zu euch, aber wir reden eigentlich vor zwei Wochen zu euch.
Ja, aber stell dir mal vor, es ist
ihr könnt nicht
passiert.
Erwarten, dass wir
jetzt aber stell dir mal vor, in der Zeit ist passiert, dass Alice Weidel ihre Freundschaft zu Elon Musk gebrochen hat und jetzt plötzlich mit Robert Habeck verheiratet ist oder so, ja. Gehen wir davon mal aus, dass die haben auf Sylt
wow.
geheiratet, der muss selbst der Julian fest selbst vom Stuhl, ja. Also irgendwie sowas, weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Ich habe es dir gerade schon mal erzählt, aber ich sag's noch mal.
In der Nacht vom 13. auf den 14.
In der
hast
Nacht
du
vom
gedacht?
13. auf 14. Ich glaube übrigens Vollmond. Vollmond, Julian nickt, Julian weiß wann.
Glaubt
Vollmond
ihr daran?
Ist. Ey, was heißt denn, glaubt ihr daran? Es war Vollmond, Punkt.
Nein, aber glaubt ihr daran, dass diese Mondphasen auch euch so beeinflussen, so
der
mit
Mond
Träumen?
Der Mond kann Meere bewegen. Natürlich beeinflusst der Mond uns. Also ob ich jetzt...
Aber beeinflusst er deine Träume?
Er hat beeinflusst, dass ich heute Nacht geträumt habe. Ich habe heute Nacht von Elon Musk und Donald Trump geträumt. Und zwar hat Elon Musk eine digitale Version von Donald Trump geschaffen, die er bei Bedarf, da niest der Julia schon im Hintergrund, Gesundheit, die er bei Bedarf auch abschalten kann.
Oh, wow.
Also es gab Donald Trump eigentlich nur noch als Roboter von Elon Musk. Und wer weiß, wäre mein Traum noch weitergegangen, hätte er ihn auch auf dem Mars verbreitet.
Ja, der, genau, der Elon Musk, der hat es ja so mit Technologien, ne, und Fortschritt, ja.
Ja, das habe also, ich alles heute Nacht verarbeitet, während Vollmond war.
Ja, du hast vielleicht wirklich ein bisschen zu viel Rhythmus im Blut, wenn du
bisschen zu viel Mondspiritualität im Blut. Okay, also Wut. Wut ist auch immer so ein Thema in Antirassismus, Antidiskriminierungsseminaren, in Workshops und so. Es kommt immer wieder auf. Und zwar mit der Frage auch, wie gehe ich denn mit meiner Wut jetzt um? Ich habe verstanden, wie ungerecht diese Welt ist. Ich sehe, wie Social Media, Faktenchecks werden und alles hört unsere letzte Folge, wie schlimm die Welt ist. Aber wir haben trotzdem gelacht übrigens. Weil Lachen hilft. Auch gegen Wut. Naja, jedenfalls, alles ist schlimm. Und jetzt bin ich wütend. Und dann ist auch noch Wut in der Kirche und auch weibliche Wut negativ konnotiert. Wie gehe ich jetzt damit um?
Also genau, das ist auch das, was mich, glaube ich, sehr persönlich umtreibt, weil ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, dass ich christlich erzogen wurde, dass ich erzogen wurde mit einem bestimmten Frauenbild auch, also wie man mit Wut umzugehen hat, was man zeigen darf, überhaupt auch, wenn du sagst, okay, Wut in Kirche, also okay, wir sind jetzt evangelisch, aber ist Wut nicht auch eine Todsünde? Zorn. Was ist der Unterschied zwischen Zorn und Wut?
Weiß ich nicht, da würden wir jetzt sehr in so sprachliche...
Ja, egal. Aber das ist auf jeden Fall, ist es in unserem christlichen Unterbewusstsein, sage ich jetzt mal, definitiv als was Negatives dargestellt. Wut ist etwas... Genau, die sieben Todsünden.
Julian hält Thea gerade ein Handy
die
hin
sieben
und
Todsünden.
Hat vermutlich ChatGPT gefragt.
Nee, Google. Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn.
Mhm.
Naja, ich weiß jetzt nicht genau, ich bin ja auch kein Native Speaker, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was der Unterschied zwischen Zorn und Wut ist, aber es ist definitiv so, dass es häufig synonym verwendet wird. Kennst du den Unterschied zwischen Zorn und Wut?
Meine Native-Sprache ist ja Pottdeutsch, da gibt es keinen Unterschied.
Ja, man ist sauer, so, sauer darf man nicht sein.
Der Pott kocht bei Zorn und bei Wut.
Aber es ist auch nochmal interessant, was du sagst mit der weiblichen und männlichen Wut, weil die wird ja wirklich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Also bei Männern ist Wut häufig oder Aggression häufig Ausdruck von Stärke.
Nee, schon auch Wut. Aggression ist schon wieder negativ. Wut
ja.
ist Ausdruck von Stärke. Und
ja, so eine heilige Wut, ne? Also so eine berechtigte Wut.
So eine dominante Wut.
Nein, aber so wird es, aber es wird so gesehen, als wäre das eine berechtigte Wut.
Auf jeden Fall. Ne? Weil die ist ja auch, die wirkt auch irgendwie kontrollierter, weil ich bin wütend
Ja.
Und damit
Ich habe vor allen Dingen einen Grund dafür, weil es gibt Missstände und darüber rege ich mich auf.
Und deswegen rette ich euch. Als Frau hingegen bist du zickig, hysterisch, du bist instabil, emotional und so weiter. Und wusstest du eigentlich, dass der Begriff, also hysterisch, ne? Weil da fällt mir das gerade ein.
Komisch, den verwendet man selten für Männer. Warum
richtig,
wohl?
Richtig, weil Hysterie steckt ja auch das griechische Wort Hystera drin und das heißt Gebärmutter. Im Mittelalter stand Hysterie nämlich im Zusammenhang mit angenommener teuflischer Besessenheit und Behandlungsversuche, sogenannte Exorzismen, da sind wir wieder bei der Kirche, die kosteten viele Frauen dann auch das Leben. Und im 19. Jahrhundert wurde hauptsächlich angenommen, dass Hysterie in Verbindung mit einer Erkrankung der weiblichen Reproduktionsorgane zusammenhängt.
Und ich glaube, dass es immer noch so in unserem kollektiven Unterbewusstsein, obwohl das ja wissenschaftlich absolut also bewiesen ist, dass es das nicht gibt. Aber deswegen ist es, glaube ich, immer noch so, dass das der Grund ist, weshalb Frauen seltener Führungspositionen zugetraut werden, weshalb Männer, die in Anführungsstrichen durchsetzungsfähiger sind, eher dafür belohnt werden, dass sie ihrer Wut Ausdruck verleihen.
Aber weißt du, das mit der Gebärmutter ist ja auch, das ist etwas, was in uns ist. Also unsere Gebärmutter.
Und zwar
ist
nur in uns. Ja, also genau. Das haben also, Männer nicht. Genau. Genau. Deswegen können sie ja gar nicht hysterisch sein.
Und deswegen wird Wut aber auch bei Frauen eher auf die Persönlichkeit geschoben, denn das ist etwas Intrinsisches in dir, wie deine Gebärmutter, die hysterische Gebärmutter in dir, die dich so umtreibt, während das bei Männern eher äußere Umstände sind, die Wut begründen. Also das ist die Ungerechtigkeit der Welt und ich lenke euch durch die Krise und ich werde euch alle retten, weil ich bin der große Retter und bin auch stark und so. Und bei Frauen ist es einfach nur deine hysterische Gebärmutter, die dich dazu treibt, dass du so wah bist.
Ja, ja, wie so ein Dämon, ne?
Mhm. Ja.
Aber wir haben uns ein bisschen damit befasst auch und ich werde mal ein bisschen persönlicher jetzt. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich lange Zeit Wut auch wirklich als etwas Negatives, als etwas, was nicht sein darf.
Ja, ja, ich bin auch so weiblich sozialisiert.
Also ich bin
brav.
Und die Vorstellung, dass Wut auch etwas Positives haben kann, das ist ganz, ganz schwer für mich zu begreifen, weil es bei mir, also bei mir gab es auch immer so, oder ich habe das auch immer so verstanden, dass es zwei Aspekte der Wut gibt, vielleicht auch so dieses männliche und weibliche, ne? Also einerseits den Aspekt der Kritik und andererseits den Aspekt des Affekts. Mhm. Also das meine ich mit dieser berechtigten Wut und dieser hysterischen, nenne ich sie jetzt mal, Wut, ne? Also das eine ist Missstände, Ungerechtigkeit und darüber regt man sich auf und das ist diese gute Wut, das ist diese Kritik, die auch konstruktiv sein kann. Und das andere, was ich eben halt mit meiner Wut assoziiert habe, ist dieses Affekt, dieses Unkontrollierte, dieses, dass man Sachen sagt, die man gar nicht meint, weil man eben so getrieben ist vor Wut und gar nicht mehr und ich wurde halt so erzogen, ne, also Wut ist in Ordnung, wenn dem eine Besonnenheit unterliegt. Mhm. Und das ist sowieso ja so, dass wir, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es definitiv so, dass es positive und negative Emotionen gab. Also bestimmte Emotionen waren erlaubt, sie wurden sogar gefördert, Mitgefühl, Dankbarkeit und so weiter. Andere waren verpönt, Wut, Neid, Frustration und so weiter. Und die einzige Wut, die für mich erlaubt war, war Wut, die stellvertretend für andere da war. Weißt du, was ich meine? Also ich durfte mich aufregen, wenn jemand anderem Unrecht geschieht. Ich durfte mich empören, wenn Schwächere sich nicht, ne? Also ich durfte mich quasi einsetzen, ich durfte stark sein, ich durfte wütend sein für andere. Aber diese egoistische Wut, das war für mich nicht
erlaubt. Aber Wut ist ja das einzige Gefühl, was dich auch, du nennst es egoistisch, das hat schon wieder so eine negative Konnotation.
Ja, ja, also so meinte ich das auch. Also dass die Wut, die nicht für andere ist, dass das eine egoistische Wut ist, die nicht erlaubt ist.
Aber es ist ja das einzige Gefühl oder eins der wenigen Gefühle, die dich auch schützen können. Weil Wut aus dir heraus Kann ja auch sein, ich setze meine Grenzen, ich schütze mich und so. Und was ich aber nochmal interessant finde, wenn wir da jetzt mal unsere Sozialisation, unsere Prägung hinter uns lassen und mal nach vorne gucken, Wut ist ja nun mal da. Und ich habe mit meinen Kindern haben wir so ein Gefühlstagebuch, wo auch die Wut dabei ist und wo auch, wo es mir ein großes Anliegen ist oder uns ein großes Anliegen ist, unseren Kindern zu sagen, alle Gefühle sind willkommen und kein Gefühl ist schlecht und darf nicht sein, sondern alle Gefühle dürfen sein, das ist auch wichtig und so weiter. Und ich weiß auch als Mutter, dass das nicht immer, gerade wenn Kinder so eine Wut- und Trotzphase haben oder eine Trotz, da kommt Wut ja häufig raus, das ist nicht immer einfach, das ist mir alles klar in dem, was ich hier sage. So, jedenfalls, um mal davon wegzukommen, wie Wut uns geprägt hat, mal dahin zu kommen, wie kann Wut denn jetzt auch positiv sein? Also wenn ich sage, okay, Wut darf sein, dann kann Wut ja auch, also kann eine mächtige Motivation für sozialen Wandel sein, der ja auf der einen Seite für andere, aber ja auch für uns selber ist, wenn sie denn richtig kanalisiert wird. Also Wut als Reaktion auf Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Also es ist schon auch Wut, die mich antreibt, meine Arbeit zu machen. Aber Wut muss ja auch irgendwie kanalisiert sein. Also irgendwie muss ich damit umgehen können. Und Wut kann auch, und das sieht man auch in der Geschichte, da können wir gleich nochmal auf historische Beispiele auch kommen, Wut kann Menschen mobilisieren und zum Handeln motivieren. Also sie kann mein Antrieb sein. Aber eben nicht einfach so raus und unkontrolliert, sondern ein Antrieb sein, der auch katalysiert wird. Und da muss ich an ein Zitat denken von Viktor Frankl, also war ein österreichischer Neurologe, Psychiater und Begründer von der Logotherapie und hat ein Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben. Und das basiert halt auf seinen Erfahrungen in Konzentrationslagern und so weiter und so fort. Ein interessanter Mensch. Und der hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit. Also wenn ich das so mir angucke, okay, da ist meine Wut, die treibt mich an. Aber bis zu meiner Reaktion, Wut ist also jetzt der Reiz, und bis zu meiner Reaktion, da ist ein Raum dazwischen und den kann ich bestimmen. Und wie gehe ich da jetzt mit meiner Wut um? Also es geht darum, sich der eigenen Wut auch zu stellen, damit sie sowas wird wie deine Freundin und nicht deine Herrscherin. Sowas wie, ich bin einer hysterischen Gebärmutter jetzt einfach so ausgeliefert, sondern ich kann die Wut annehmen, sie willkommen heißen, sie zu meiner Freundin machen. Und da fand ich ganz interessant, diesen Raum dazwischen, den kann ich gestalten. Ja, da kann ich was mit tun, ohne die Wut wegzuwischen oder so. Und da fand ich ganz interessant, so in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Wut, und da habe ich auch ein paar Bücher zu gelesen und so und mich viel auch damit beschäftigt, war es schon noch was, was mich irgendwie so antreibt. Und ich merke auch, wenn ich unkontrolliert wütend bin, gefalle ich mir selbst nicht und dann kann ich auch gar nicht das erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte und auch nicht über Missstände und so sprechen, wie ich eigentlich darüber sprechen möchte. Deswegen ist mir auch ganz persönlich ein Anliegen, meine Wut zu katalysieren und sie zu einer Freundin und nicht zu einer Herrscherin zu machen. Und da gehört vielleicht auch zu trauern. Also den Schmerz, der eigentlich hinter meiner Wut steckt, der auch in meiner Erziehung und in meiner Prägung eher so, der durfte nicht so. Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, Kriegskindergeneration, da wurden Dinge auch eher unter den Tisch so. Das war so Überlebensstrategie von vielen Kriegskindern in Deutschland. Also über Trauma nicht zu sprechen und so weiter. Und Wut und Trauma kommen ja auch irgendwie zusammen und so. Und über vieles halt nicht zu sprechen. Das heißt, der Schmerz hinter der Wut, der wurde auch nicht zugelassen. So, also zum Beispiel autogenes Training, musste ich jetzt da irgendwie so liegen, Traumreisen machen, um in meiner Wut so zurechtkommen. Und wenn ich aber den Schmerz hinter meiner Wut zulasse und verstehe, um auch zu heilen, damit die Wut zwar mein Antrieb ist, aber mich nicht beherrscht, dann kann das ein Weg sein, um diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu gestalten. Und dazu gehört dann vielleicht auch, dass ich einiges betrauern muss. Weil Wut ist eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwann mein Herz gebrochen wurde. Also sei es jetzt bei mir in der 7. Klasse, als gesagt wurde, sie hat Temperament übrigens im Blut. Das war die Temperament, die ich im Blut hatte. Und das kam natürlich von meinem schwarzen Vater. Das kann ja nicht von meiner weißen Mutter kommen. Das muss irgendwo von woanders herkommen, das ganze Temperament, Rhythmus, bla. So. Und interessanterweise merke ich das auch bei manchen aktivistischen weißen Menschen, dass da ein Schmerz ist, dass da viel Schmerz ist, der kompensiert werden muss. Und da wird in manchen Kreisen nämlich auch wahr, die Wut auch mal so überromantisiert. Das ist so gut. Und als Entschuldigung genutzt, warum man vielleicht in seinem ganzen Aktivismus eigentlich auch über die Stränge schlägt und dabei die Empathie verliert. Und dann kann nämlich auch eine toxische Energie- und Inspirationsquelle aus dieser Wut werden. Und das ist auch ungesund und nicht nachhaltig übrigens.
Siehst du das nur bei weißen aktivistischen Menschen?
Nö, nö, nö. Nein, das sehe ich auch bei POC. Nein, das sehe ich. Ich wollte gerade nur sagen, weil ich die ganze Zeit von mir als POC gesprochen habe und auch was Rassismus mit mir gemacht habe, wollte ich nur sagen, das trifft auf weiße Menschen genauso. Unterm Strich sind wir alles Menschen. Wir sind doch alle gleich. Ja.
Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich das nämlich auch häufig bei POC sehe, dass diese Wut eben nicht zu dieser transformativen Kraft werden kann, weil sie innen drin bleibt und auch nach innen gerichtet ist.
Mhm. Total, ja. Also ob jetzt weiße Menschen oder POC, wenn ich mein eigenes gebrochenes Herz kenne und heile, dann kann das, glaube ich, meinen ganzen Aktivismus auch verändern. Also weil ich sehe das bei POC und bei weißen Menschen, egal bei wem, wenn es eine ungehaltene, nicht katalysierte Wut gibt, die den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht gestalten kann, sondern impulsiv agiert, dann, und da bin ich auch ein bisschen strenger geworden, dann hat das alles keinen Sinn, dann können wir es auch sein lassen. Also und das auch nochmal hier, es ist ja immer noch Wahlkampf, auch nochmal zu unserem letzten, um bei unserem letzten Thema anzuschließen. Ja, immer reden im Wahlkampf und wir müssen reden, jetzt ist die Zeit, wir sind die Zeitzeugen. Aber den Raum zwischen Reiz und Reaktion, den müssen wir gestalten können. Und da müssen wir unsere Wut katalysieren können. Wir müssen uns um unsere Trauma, um unsere gebrochenen Herzen kümmern, uns auch gegenseitig vielleicht kümmern. Weil gerade in Deutschland in Bezug auf Rassismus sind wir eine traumatisierte Gesellschaft. Wir haben unaufgearbeitetes Trauma und das macht viele wütend. Das macht jüdische Menschen wütend, das macht weiße Menschen wütend, das macht schwarze Menschen wütend. Das macht queere Menschen wütend und so weiter, weil wir nicht gelernt haben, unsere Großelterngeneration vor allem über das Trauma zu sprechen, weil sie es nicht konnten, aber wir können uns heute. Wir können uns um unsere gebrochenen Herzen kümmern.
Und ich glaube, dann kann Wut auch zu einer transformativen Kraft werden. Mhm. Und ich habe mich mehr mit dem Konzept Wut oder einfach überhaupt mit dem Gefühl Wut anfreunden können, als ich es so verstanden habe, als Gegenteil zum Konzept Unterwerfung. Und ich finde, da sind die Beispiele, die wir jetzt nennen werden, auch einfach gute Beispiele, die zeigen, wie Wut führen kann zu einem Stören der öffentlichen Ordnung. Deswegen ist Wut ja häufig nicht der bestehenden Ordnung oder der vorherrschenden Ordnung. Deswegen wird Wut ja auch häufig so negativ konnotiert, weil es häufig zu Veränderungen führt. Und wenn diese Veränderung nicht gewollt ist, durch was auch immer der Status quo ist, ob es jetzt in Beziehung ist, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder ob es um gesellschaftliche vorherrschende Ordnung geht, deswegen ist Wut ja häufig, wird Wut so in diese Ecke gestellt von, das darf nicht sein, weil dadurch eine Ordnung durcheinandergebracht wird.
Und manche Ordnung braucht es eben in der Geschichte, die durcheinandergebracht werden mussten. Und einige historische Beispiele nochmal, in denen Wut als Katalysator für soziale Veränderungen fungierte und gut war, also auch zur Veränderung. Wenn man sich zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA anguckt, ja, die Wut über Rassendiskriminierung und Ungerechtigkeit, die war eine treibende Kraft hinter der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und afroamerikanische Aktivisten wie Martin Luther King Jr., die nutzten den guten Teil der Wut, den Protestteil quasi, um Menschen zu mobilisieren und Veränderungen voranzutreiben.
Ein Beispiel ist auch die Frauenwahlrechtsbewegung, ne? Also die Women's Social and Political Union in Großbritannien hat ab Anfang des 20. Jahrhunderts auf militantere Taktiken gestellt, um das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Also sie waren frustriert über die Wirkungslosigkeit der friedlichen Methoden, die sie bisher angewandt hatten, und haben dann mehr gesetzt auf Demonstrationen, auf Sachbeschädigung, aber auch Hungerstreiks, und sie haben sich ja auch verhaften lassen, weil sie wussten, dass die dadurch sichtbarer werden, dass das Thema dann mehr in aller Munde ist und dass die Leute, man kann sie dann nicht mehr ignorieren. Mhm. Vorher war es halt möglich, das so abzutun und zu ignorieren, und sie haben sich gewaltvoll geradezu ins Gespräch gebracht, mhm, und damit auch eine Veränderung bewirkt.
Oder auch nochmal zurück in die USA, Montgomery Bus Boycott, also Rosa Parks, nochmal eine Frau auch, die ja vielleicht auch als wütend wahrgenommen wird. Sie ist wütend auf ihrem Platz sitzen geblieben, also die Weigerung, ihren Sitzplatz für eine weiße Person aufzugeben, die war eben auch ein Akt des Widerstands gegen die sogenannte Rassentrennung ihrer Zeit. Und ihre Verhaftung, die löste dann den Montgomery Bus Boycott aus, eine wichtige Aktion der Bürgerrechtsbewegung auch nochmal. Also auch da, es war vermutlich auch die Wut, die Rosa Parks angetrieben hat. Und sie ist ja nicht nur im Bus sitzen geblieben. Also sie hat ja viel mehr gemacht, als dass sie in dem Bus sitzen geblieben ist. So. Und über Jahre nachhaltig gegen die Rassentrennung in den USA gekämpft und dafür eingestanden, für Menschenrechte eingestanden und so weiter. Da, also auch lebenslang, ne? Also Rosa Parks ist ja auch noch richtig alt geworden. So. Also und lebenslang aktiv zu sein und so, das war auch vermutlich auch eine gut katalysierte Wut, die sie da so angetrieben hat.
Ein Beispiel ist auch der Salzmarsch in Indien. Also Mahatma Gandhis Salzmarsch 1930 war auch so ein symbolischer Akt des zivilen Ungehorsams gegen die britische Kolonialherrschaft. Also die Wut, diese kollektive Wut auch, die so viele Menschen verbunden hat auch, ne? Das war ja nicht nur Mahatma Gandhi, der wütend war darüber, sondern so viele Menschen konnten sich damit dieser Wut auch identifizieren, weil sie selbst betroffen waren. Diese Wut über die ungerechten Salzsteuern, die ja auch symbolisch war für die Unterdrückung durch die Kolonialherrschaft, hat Millionen von indischen Menschen motiviert, sich diesem Protest anzuschließen. Mhm. Das war eine richtige Massenbewegung, getrieben von Wut.
Mhm. Ja, genauso wie die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Und da ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es waren ja auch nicht nur schwarze BPOC in Südafrika, sondern auch hier in Deutschland hat das ja auch Menschen angetrieben und wütend gemacht. Auch weiße Menschen haben sich der Anti-Apartheid-Bewegung eigentlich auch weltweit mit angeschlossen. Also auch eine kollektive Wut, die über Grenzen hinausging, um ein Apartheidsregime auch zu Fall zu bringen.
Oder der Mauerfall in Deutschland, ne? Also wo tausende Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nee, wir werden nicht länger schweigen, wir werden nicht länger das so hinnehmen, dass wir so behandelt werden. Und auch das hat ja unglaubliche, so ein Domino-Effekt gehabt, was das Ende des Kalten Krieges betraf und so weiter und so fort. Also es war einfach auch so eine unglaublich notwendige Wut, die dazu geführt hat, dass Menschen sich bewegt haben. Also auch aus so einer Starre herausgebrochen sind. Und diese Kraft, die sie hatten, wurde ihnen von diesem Gefühl Wut verliehen.
Und das Krasse finde ich dabei auch nochmal, an diesen Beispielen sieht man jetzt auch in vielerlei Hinsicht, hat eben auch da Wut zu einem friedlichen Widerstand geführt. Also dass Wut, wenn sie konstruktiv kanalisiert wird, ein mächtiges Instrument für sozialen Wandel sein kann. Allerdings, und das fand ich nochmal ganz interessant, dass es auch mehrere ForscherInnen zum Thema gibt und Dr. Monique Turner zum Beispiel, eine Forscherin auf dem Gebiet, die sagt, dass Wut am effektivsten ist, wenn sie mit einem Gefühl der Selbstwirksamkeit und klarer Handlungsmöglichkeiten einhergeht. Also ne, diese, die Wut zu katalysieren ist das eine, aber wenn es noch mit einem Gefühl der Selbstwirksamkeit und Handlungsmöglichkeiten und dann auch noch kollektiv in den meisten Beispielen, die wir jetzt hatten, stattfindet, dann ist Wut wirklich was Gutes. Also dann ist Wut nicht hier Rage, einfach so raus, sondern wirklich ein guter Antrieb. Und wir sollten lernen, sie zu lieben. Und das habe ich hier so ein Buch mitgebracht. Das kann ich euch allen nur empfehlen. Wir verlinken das auch. Mit dem wunderbaren Titel Lieben und Wut. Der Weg zur Befreiung durch Zorn. Da haben wir auch, also hier wird übrigens auch unterschieden zwischen Lieben und Zorn. Und da merkt man, dass ich manchmal so über 400 Seiten Bücher auch weglese, ohne mir alles zu merken. Aber der Autor Lama Rod Owens, der am Anfang unterscheidet er auch zwischen Zorn und Wut. Und er ist auch kein deutscher Native Speaker, sondern englischsprachig. Jedenfalls, das Buch gibt es eben auch auf Deutsch, heißt Lieben und Wut, der Weg zur Befreiung durch Zorn. Und ich finde das ganz interessant, weil der Autor ist ein buddhistischer Lehrer, queerer, antirassistischer Aktivist und Dichter, Darkskin, schwarzer Mann. Und er bietet in seinem Buch nochmal einen neuen Ansatz zum Umgang mit Wut und auch dem transformativen Potenzial, was hinter der Wut steckt. Und er schreibt total, das finde ich ganz am Anfang einfach, fand ich sehr, sehr bewegend, habe ich letztens im Urlaub gelesen und fand das total bewegend, dass der so seine persönlichen Erfahrungen total teilt. Also wie er auch im Aktivismus als schwarzer, queerer Mann war und so wütend war und wie sehr sich seine Sicht geändert hat, wie er durch einen Heilungsprozess gegangen ist, gerade auch in seinem professionellen buddhistischen Lehrerausbildung, wie er so da durchgegangen ist. Und das sind sehr persönliche und sehr berührende Erfahrungen. Und er hat halt so einen neuen Ansatz zur Wut entwickelt. Also anstatt Wut zu unterdrücken, weil das hat er schon auch versucht, weil er gerade als Darkskin schwarzer Mann auch erfahren hat, wie auch Wut von schwarzen Männern auch als bedrohlich wahrgenommen wird. Also auch so seine Außenwelt da auch noch mal. Das ist ja auch noch mal was, finde ich, so, wenn man Wut männlich und weiblich sieht, dann Frauen hysterisch, Männer stark, außer schwarze Männer. Oder in Deutschland auch arabisch gelesene Männer. Da wird Wut noch mal anders wahrgenommen als bei einem weißen Mann, auch da noch mal zu unterscheiden. Und darüber schreibt er eben auch und entwickelt so einen neuen Ansatz, hat dann lange versucht, Wut auch zu unterdrücken und ermutigt in seinem Buch dazu, unverarbeitete Wut, Schmerz und Trauer zu spüren, um Wege zur individuellen kollektiven Befreiung zu finden. Und dann hat er so ein paar Aspekte wie Selbstfürsorge und Heilung und das Buch, das bietet halt auch so praktische Übungen, Meditation, wieder bei der Meditation, aber nicht nach Jakobsen. Und wobei Meditation nach Jakobsen auch gut ist. Aber hat halt so nochmal, und das habe ich schon auch gerade so in meiner Auseinandersetzung mit Rassismus und auch mit Aktivismus, vor allem so in den letzten Jahren nochmal sehr gemerkt, wie eben auch mein Körper und mein Kopf miteinander zusammenhängen. Also das 20% passieren irgendwie im Kopf, aber 80% ist mein Körper. Und wie komme ich da eigentlich ran? Wie komme ich da eigentlich auch an die Wut ran? Wie kann ich eigentlich einen Zugang zu meiner Wut bekommen? Wie kann ich dem Schmerz dahinter begegnen? Wie kann ich meinem gebrochenen Herz begegnen? Und das hat viel mit Emotionen zu tun. Und er bietet da halt so spirituelle Praxisen an. Und das finde ich nochmal ganz, ganz berührend und ganz interessant, wie er da einfach so drauf angeht und was er da auch anbietet an Meditationspraktiken, aber auch Visualisierungsübungen und auch diskriminierungssensible Selbstfürsorge. Also nicht nur einfach geben, alles raus, irgendwann am Burnout leiden, das passiert ja auch nicht wenigen aktivistischen Menschen, sondern auch Audre Lorde hat ja auch schon gesagt, dass Selbstliebe auch ein Akt des politischen Aktivismus ist. So. Und da fand ich das wirklich nochmal auch interessant und kann das wirklich jedem empfehlen, der sich mit diesem, mit Wut, mit dem Thema nochmal näher auseinandersetzen möchte.
Ich finde das auch ganz spannend, dass du das sagst mit den 20% und den 80%, weil wir haben ja auch diese Redewendung im Deutschen, das Wut im Bauch. Mhm, also man verortet die Wut ja auch eher in den Körper als in den Kopf. Und das finde ich nochmal ganz spannend, weil wir, ich glaube, auch gesellschaftlich so stark fixiert sind auf das Kognitive. Und alles, was sozusagen nicht rational in Anführungsstrichen erscheint, auch schnell als negativ empfunden wird.
Guck mal, das hat wohl du keine Native Speakerin bist, wie du gerade gesagt hast.
Wut im Bauch? Ja gut, okay. Das kannte ich jetzt schon.
Ja, Mensch, die Wut. Wut tut gut. Es gibt jetzt, und das finde ich auch total schön, es gibt ja wirklich viele Kinderbücher auch dazu, ne? Weil ich glaube, viel dazu, das wurde ja am Anfang auch nochmal deutlich, was wir, so wie wir gelernt haben, mit Wut umzugehen, wie wir sozialisiert sind und so weiter, ist auch viel angelegt in unserer Kindheit. Und da auch nochmal, ja, zu gucken, welche Kinderbücher gibt es denn da zum Thema Wut. Könnt ihr selber alle das Internet, da könnt ihr selber mal gucken. Das finde ich gerade bei Kindern auch nochmal wichtig, da auch so positive Glaubenssätze mitzugeben im Umgang mit Wut, weil Wut auch immer noch sehr negativ konnotiert ist. Also auch in unserem Bildungssystem und so weiter ist ein wütendes Kind auch erstmal nicht so gern gesehen, passt da nicht so gut rein. Also das kriegen Kinder schon auch heute noch mit, vielleicht nicht mehr so extrem wie vor 30 Jahren, aber schon auch noch da, auch Kindern das so positiv mitzugeben, finde ich, glaube ich, total wichtig.
Ja, und dass sie die Wut eben auch nutzen können, dass Wut nicht unbedingt etwas, also Wut hat was Zerstörerisches, wenn es gut genutzt wird, um Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen. Aber Wut kann, wenn sie nach innen gerichtet wird, und sie wird nach innen gerichtet, wenn man sie unterdrückt, eben auch etwas Zerstörerisches haben.
Auch was Selbstzerstörerisches.
Und was Selbstzerstörerisches eben. Und wenn, gerade wenn Kinder, also wir als Erwachsene müssen das jetzt ganz mühsam entlernen, was uns da so angetan wurde auch. Aber wenn Kinder früher lernen, dass Wut eben diese zerstörerische, aber auch transformative Kraft hat, wenn man sie richtig einsetzt, dann kann man, glaube ich, ganz viel Schaden vorher abwenden, bevor es passiert.
Voll. Also, ja, das, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Kommen wir zum Herz.
Na gut, kommen wir zum Herz, wenn ich dich dazu sagen will.
Etwas fürs Herz.
You first.
Du hast vorhin schon Audre Lorde erwähnt, und zum Thema Wut habe ich auch ein schönes Zitat von ihr gefunden, was mein Herz für heute ist, und zwar sagte sie: Meine Wut hat mir Informationen und Richtung gegeben. Sie hat mir gezeigt, dass Veränderungen möglich sind und dass ich die Kraft habe, sie zu bewirken.
Wow.
Ja.
Ich habe ein Zitat von James Baldwin, US-amerikanischer Schriftsteller, toller Mensch, kann man viel von lesen auch. Und James Baldwin hat gesagt: Du glaubst, dein Schmerz und dein gebrochenes Herz sind beispiellos in der Geschichte der Welt. Aber dann liest du. Und das habe ich genommen, weil das hat, als ich das gelesen habe, wirklich mein Herz berührt. Weil alles, wie ich heute über Wut denke, was ich über Rassismus gelernt habe, über Diskriminierung, das hat alles angefangen, indem ich angefangen habe, Bücher zu lesen, indem ich die richtigen Bücher gelesen habe. Das hat nicht angefangen, weil Menschen um mich herum angefangen haben, darüber zu sprechen, sondern das habe ich erstmal in kleinen Büchern gelesen. Auch vieles, wofür ich mich vielleicht sehr geschämt habe, was ich für Gedanken in mir trage, das habe ich in Büchern gelesen und gemerkt, krass, das denken viele. Das ist gar nicht, das ist nur, weil wir alle nicht drüber sprechen oder weil mit mir niemand gesprochen hat, dachte ich wäre so außergewöhnlich und niemand hat so furchtbare, schäbige Gedanken oder so. Und das ist, Scham ist ja auch nochmal, können auch nochmal eine Folge über Scham machen, auch nochmal was so lähmt und was einen auch einschüchtert. Und ich konnte nie drüber reden und dann habe ich gelesen. Und deswegen, als ich das gelesen habe, du glaubst, dein Schmerz und dein gebrochenes Herz sind beispiellos in der Geschichte der Welt. Aber dann liest du.
Mhm. Schön. Und mit diesen Herzen sagen wir auch zu euch, ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Seid gut zu euch selbst und zueinander. Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.